So, guten Morgen. Ich möchte zu Beginn mit uns beten. Jesus, wie cool ist es, dass wir als Teil deiner großen weltweiten Gemeinde hier beieinander sein können. Dass wir zu dir gehören, aus ganz unterschiedlichen Kulturen und Generationen. Und gemeinsam suchen wir dich und hoffen auf dieses versprochene Wunder, dass du dich zeigst. Mitten in dem, was die letzte Woche ausgemacht hat. Mitten in dem, was wir für die neue Woche erwarten. Und ich bin so gespannt, was du heute tun wirst, was du bewirken willst durch die Lieder, die wir gesungen haben und das wir noch singen, durch das Miteinander, von dem du sagst, du bist mittendrin. Ich bin so gespannt, was du vorhast. Was ist denn hier? Und ich bitte dich um diese innere und äußere Bereitschaft, dass du dich zeigst, dass du redest mitten in das hinein, was unser Leben gerade ausmacht. Amen. Wir beginnen hier so jetzt gerade, wenn es so warm wird, hier so mit einer kleinen Geschichte, die ja hier so die Reiselustigen vielleicht unter euch packt. Wir beginnen mit einem kurzen Quiz. Ich nenne euch eine Stadt und ihr müsst gucken, welche Sehenswürdigkeit passt dazu. Ja? Stadt gleich und ihr müsst überlegen, was zum Fuchs ist das Sehenswerte an dieser Stadt. Wir beginnen ein bisschen entspannt im Süden Europas. Ein Schieferturm, genau, ein Schieferturm in Pisa. Beste Werbung dafür, dass gute Fundamente hier wichtig sind. Wir gehen weiter hier auch wiederum die nächste Stadt mit P. Ein Eiffelturm wird sich anbieten für Paris, manches noch mehr. Wir gehen einmal rüber von der einen Seite des Atlantik zum nächsten. Das Weiße Haus, Kapitol. Wir haben ein paar Möglichkeiten und nahtlos in einer Linie von Pisa, Paris, Washington gehen wir über nach Böbling, Baustellen, genau. Wie bitte? Das Schloss? Was? Das Böblinger Schloss, wo Ausgrabungen gemacht werden. Ja. Die Menschen, absolute Sehenswürdigkeit. Die Seen, jetzt fällt nur noch die Gänse und dann wären wir eigentlich rundum dabei. Ja. Es gibt auch Wahrzeichen von Städten, die sind nicht einfach nur der Touri-Magnet, weil sie irgendwie so ein bisschen kurios sind, wie so ein schiefer Turm. Oder hier, weil sie hier wie das Weiße Haus Macht repräsentieren. Es gibt diese Städte, die haben Sehenswürdigkeiten, die eine tiefe Bedeutung haben, die so wie so ein Symbol für was sind. Und so gehen wir mal weiter zur nächsten Stadt mit leider nur einem B, ne? Berlin. Habt ihr vielleicht eine Idee? Brandenburger Tor ist, glaube ich, schon gefallen. Dieser Ort hier, der wirklich wieder zu einem Tor geworden ist, nachdem er jahrzehntelang hier von der Mauer versperrt war. Verbindung, die wieder da ist. Ein weiterer Ort, nochmal andere Seite. Freiheitsstatue, so Millionen von Einwanderern, die hier so auf dem Schiff über den Atlantik kamen und mit der Hoffnung auf ein besseres Leben. Und das Erste mit, was du siehst, je nachdem, wo du landest, hier hafenmäßig, die Freiheitsstatue, diese Hoffnung, es beginnt ein neues, ein besseres Leben. Tiefe Bedeutung von einem Ort, die mit so einem Bauwerk verbunden sind. Die Hoffnung, die da damit verbunden sind. Und eine Stadt ohne diese Sehenswürdigkeiten ist fast gar nicht vorzustellen. Ich möchte euch heute mitnehmen in einen Text aus dem Neuen Testament, aus dem Markus-Evangelium. Und was der mit Städten und ihren Wahrzeichen zu tun hat, das bekommt ihr gleich nochmal mit. Die Situation ist relativ einfach. Es ist in Jerusalem, dort ist das Passafest, das ansteht, eins dieser drei großen Feste, zu dem Leute nach Jerusalem kommen. Jesus, der ist am Tag zuvor auch nach Jerusalem gekommen. Es ist Palmsonntag, er wird bejubelt von seinen Jüngern, wie er hier nach Jerusalem einzieht. Es ist eine riesige Erwartung an ihn da. Und am Abend geht er wieder raus. Am Abend verlässt er Jerusalem wieder, weil seine Ferienwohnung, sein Airbnb oder was es auch immer ist, wo er mit seinen 12 Jüngern unterkommt, ist in Bethanien, außerhalb, ist günstiger, würde ich auch so machen. Ja? Und bei weitem nicht so trubelig wie die volle Stadt. Und was dann am nächsten Tag passiert, das seht ihr in diesem Abschnitt, den wir heute angucken. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Also das ist morgens, ne? Und da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter trug. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran. Es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum: Nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. Dann eben Vers 20, wo es weitergeht. Früh am nächsten Morgen kamen sie wieder am Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief: Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, er ist verdorrt. Wenn man das so liest, ganz ehrlich, was um alles in der Welt hat Jesus für ein Problem mit diesem Baum? Was um alles in der Welt ist sein Problem? Dass er diesen Feigenbaum verflucht und 24 Stunden später ist nur noch totes Holz da. Nichts mehr. Das ist das Einzige, was übrig bleibt. Man könnte sich fragen, fällt dem Kerl eigentlich einfach sein Kaffee am Morgen? Früh am Morgen. Kann jemand beim Bäcker irgendwie ein Weckle oder Süßstückle organisieren, damit der irgendwie stimmungsmäßig wieder genießbar ist? So könnte man es im ersten Moment erwarten. Und bei dieser ganzen Geschichte, das, so stand es gerade im Text, ist allen klar, es ist nicht die Zeit, dass du an diesem Feigenbaum was zum Beißen findest. Es ist bei weitem noch nicht die Zeit, wo es reife Früchte dran gibt. Das wissen die Jünger und das weiß Jesus. Und trotzdem verflucht er den Feigenbaum. Vers 14 sagt er das eben und dann heißt es, das hörten auch seine Jünger. Auch da wieder, warum muss das erwähnt sein, dass seine Jünger das hören, wenn Jesus mit ihnen an diesem Baum steht? Warum diese Bemerkung? Der Punkt, der dahinter steht, ist, dass Petrus und die anderen Jünger wissen, wofür der Feigenbaum steht. Die wissen, wofür der steht. Und sie haben diese Worte gehört, sie sind wahrscheinlich ein bisschen fassungslos dagestanden. Hat er das wirklich gemacht? Hat er das wirklich gemacht? Hat er wirklich einen Feigenbaum verflucht? Der Punkt ist, dieser Baum, der ist deutlich mehr als nur eins von vielen Gewächsen, das einfach rumsteht. Der Feigenbaum steht für etwas. Er ist ein Symbol für mehr. Zuallererst stand der Feigenbaum für das Wahrzeichen Israels, nämlich für den Tempel in Jerusalem. Der Feigenbaum ist ein Symbol für den Gott, an dem Menschen, für den Ort, an dem Menschen Gott begegnet sind. Und tatsächlich ist auch gerade jetzt, kurz vor dem Passafest, wo alle dahin gehen, die Stadt gepackt mit Leuten, die genau dorthin wollen, um Gott zu begegnen. Es waren hauptsächlich Israeliten. Aber es sind auch Menschen aus anderen Nationen gewesen, die dorthin gekommen sind, um Gott zu suchen, hoffentlich zu finden und ihn anzubeten. Und Jesus geht ja genauso dorthin nach Jerusalem. Die Stadt ist vollgepackt an diesen Ort, der wie kein anderer für sie als ganze Nation steht. Wenn du bei diesem Quiz vorher hier nur das Wort Israel hättest, dann wäre allen Israelis klar gewesen, der Tempel. Das sind wir, das ist der Ort, an dem Gott uns begegnet, an dem wir ihm wirklich nahe sein können, an dem wir ihm begegnen können. Und ganz nebenbei ist der Ort der für wahnsinnig viel Finanzen im Land sorgt. Das ist der Wirtschaftsfaktor im Land. Wenn so viele Leute dorthin gehen, um Gott Opfer zu bringen hier, wenn so viele Unterkünfte notwendig sind, ist Jerusalem unter Tempeln ein Ort, an dem ganz viel vom Bruttosozialprodukt generiert wird. Ich habe dir die Verse 12 bis 14 vorgelesen. Jesus sieht einen Feigenbaum, verflucht den, Lücke gelassen. Und das ist meistens spannend, wenn Prediger Lücken lassen. Warum lassen sie die? Und danach hier die Verse 20 und 21, wo sie wieder an diesem verdorrten Feigenbaum vorbeikommen. Und dann lohnt es sich zu gucken, was passiert dazwischen. Jesus ist auf dem Weg wiederum nach Jerusalem. Der tingelt da jeden Tag rein mit seinen Jüngern. Er ist wieder auf dem Weg nach Jerusalem. Und er geht in den Tempel. In Vers 17b, da bekommen wir nachher das Ergebnis mit. Er ist dort hingegangen in den Tempel und er schmeißt die Tische von Geldwechslern um, von Händlern, und er macht die wahnsinnig zur Sau und sagt zu ihnen Folgendes: Steht nicht in der Heiligen Schrift, mein Haus, also der Ort, an dem Menschen Gott begegnen können, mein Haus soll als Gebetshaus für alle Völker bekannt sein. Ihr aber habt eine Räuberhöhle draus gemacht. Das, was Jesus hier sagt, warum er so hart meckert, ist jetzt nicht irgendwie zuerst so eine Kapitalismuskritik, so nach dem Motto, warum um alles in der Welt macht ihr hier zentral einfach einen Ort eures Wohlstands draus? Die Frage ist nicht, ob überhaupt Händler oder Geldwechsler oder sonst jemand in diesem Stil da sein darf, sondern der Tempel, der soll ein Ort sein, an dem Menschen Gott begegnen können. Und sehr wahrscheinlich der Bereich, wo Jesus war, wo Jesus diese Tische umgeschmissen hat, das war der Bereich, in dem auch Leute hinkommen konnten, die keine Israeliten waren, die keine Juden waren. Der Ort, an dem Leute eigentlich Platz finden sollten, um Gott zu begegnen, die nicht schon immer hier von Omas Seiten her die Geschichten Gottes kannten, die finden wenig Platz, weil dort der Kommerz zu Hause ist. Die haben keinen Platz oder nur super wenig Platz, um Gott zu begegnen. Und das ist der Punkt, dass Jesus sagt, so funktioniert es nicht. Hier Menschen sollen Gott begegnen können. Die Art und Weise, wie der Tempel gemanagt, wie er organisiert wird, der sorgt dafür, dass Menschen, die ihn suchen, keinen Platz haben. Wie sollen die Gott finden, wenn sie keinen Platz haben? Und wenn Jesus dann einen Feigenbaum verflucht am Tag davor, dann die Tempelreinigung ist und dann eben am nächsten Tag sieht man, dass dieser Baum verdorrt ist, dann weiß man, was da los ist. Wenn Jesus den Feigenbaum verflucht, dann geht es um den Tempel und die Menschen, die dort das Sagen haben, die dort Verantwortung dafür tragen. Jesus verflucht das Symbol seines Landes. Das ist wie wenn er öffentlichkeitswirksam die Fahne seines Landes verbrennen würde. Das ist wie wenn er im Internet hier die Videobotschaft setzen würde: Ich spreng das Symbol eures Landes, unseres Landes. Hast du ein Gespür dafür, was da von Strom im Raum ist? Was für eine Spannung da drin ist, dass Jesus sagt, nee, der Feigenbaum, der ist verflucht. Und zwischendrin ist er im Tempel und schmeißt die Tische der Händler um. Er sagt, das ganze System aus dem Tempel, der Ort, der eigentlich dafür da war, dass Leute Gott begegnen, der funktioniert nicht mehr. Er verliert seinen Sinn. Dieser riesige, prachtvolle Ort, der hat nicht mehr den Sinn, den Gott ihm eigentlich gegeben hat. Kannst du dir das vorstellen, was da passiert? Für so eine Aktion, da musst du eigentlich erwarten, dass der Verfassungsschutz dich findet, dass nachts irgendwann einmal das Sondereinsatzkommando bei dir freundlich an der Tür klopft. Er muss eigentlich damit rechnen, dass er ordentlich vor Gericht kommt. Und das hören seine Jünger, was er hier sagt. Sie hören das und sie schütteln wahrscheinlich den Kopf und sind fassungslos und sagen, Jesus, was um alles in der Welt hast du hier vor? Jesus verflucht einen Feigenbaum. Und das ist nur das Symbol für diesen Ort, der eigentlich helfen soll, Gott zu begegnen, Gott anzubeten. Dass Jesus sagt, nee, es ist nicht mehr die Art, nicht mehr der entscheidende Punkt, wie Menschen Gott begegnen können. Und wenn es das nicht mehr ist, dann stellt sich ja unmittelbar die Frage, ja was dann? Wenn der eine zentrale Ort, das war das Wichtigste, wie du Gott begegnen konntest, wie finde ich Gottes Nähe dann? Daheim, einfach so im Beten. Was, Jesus, was um alles in der Welt ist der Punkt. Wenn du so dick, fett und deutlich sagst, nee, etwas Altes, so Zentrales hört auf, hinter dem Gott ursprünglich ja steht, was dann? Was um alles in der Welt dann? Und in unserem Text sagt Jesus kein einziger Mucks dazu. Er nennt keine Alternative dazu. An anderer Stelle redet er davon, zum Beispiel in einem dieser bekannten Aussagen, wo Jesus über sich selber redet, diese Ich-Bin-Worte nennt man sie ja, wo Jesus das mit so Nachdruck sagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Es gibt keinen anderen Weg zum Vater als mich. Der Tempel ist nicht mehr der Weg zu Gott. Die regelmäßigen Opfer, sie braucht es nicht mehr. Diese begrenzte Nähe, die der Tempel gegeben hat, die braucht es nicht mehr. Er verliert seine Bedeutung. Spätestens 70 nach Christus, als die Römer den Tempel zerlegen und in Schutt und Asche schmeißen, wird klar, es ist nicht mehr der Weg, um Gott zu begegnen. Jesus sagt, hey, mit mir beginnt was Neues. Und ich bin der Weg, um Gott zu begegnen. Jesus sagt nicht nur, ich bin irgendwie so eine Nebenher-Alternative. Ich bin nicht nur eine überlegene Alternative. Er sagt, ich bin die einzige Option. Ich bin die einzige Option, wie ihr wirklich Gott begegnen könnt. Und das ist, begegnet ihr vielleicht, je nachdem, wie gewohnt das für dich ist, was du sagst, ja, das es ist nicht das erste Ostern, es ist nicht das erste Mal, dass ich Ich-Bin-Worte höre. Und doch vielleicht gibt es Momente, an denen du merkst, boah, diese Alternativlosigkeit, mit der Jesus hier um die Ecke kommt, die ist schon eine Nummer. Und spätestens dann, wenn du im Geschäft oder sonst wo mit diesem Anspruch von Jesus um die Ecke kommst, merkst du, wie wild der ist. Dass Jesus sagt, ich bin der einzige Weg zu Gott. Es braucht nicht mehr einen Tempel in Jerusalem. Nein, mit mir beginnt etwas Neues. Der entscheidende Ort ist nicht mehr der Tempel. Der entscheidende Ort ist mein Kreuz. Durchs Kreuz werde ich der Weg, die Wahrheit und das Leben. Menschen, die auf mein Opfer vertrauen und daran glauben, dass ich alles für sie getan habe, für die werde ich zum Weg, der zu Gott zurückführt. Und damit stellt das Kreuz jegliche Sehenswürdigkeit unserer Welt, so spannend und schön und ästhetisch, die auch Sinn, in Schatten. Wir hatten es vorhin vom Brandenburger Tor, das so das Zeichen von einer überwundenen Grenze ist. Und Jesus zeigt uns das Kreuz, an dem er stirbt. Und an Ostersonntag dann heben wir das Grab, aus dem er aufersteht. Und es zeigt uns die wirkliche Wiedervereinigung, das wirkliche Zusammenwachsen zwischen Menschen und Gott. Das passiert nur durch ihn. Das ist von der Freiheitsstatue, so dieses Symbol der Hoffnung für Millionen von Einwanderern, die gehofft haben auf ein besseres Leben. Und so wird das Kreuz das Zeichen dafür, das Einzige, was deinem und meinem Leben eine gute, sinnvolle Zukunft schon jetzt gibt, ist Jesus und sein Kreuz. Jesus ist es, der dir und mir sagt, mit mir beginnt etwas Neues. Ich bin der Weg zum Vater. Schau es dir an, der Feigenbaum, der ist verdorrt und vertrocknet. Aber mit mir beginnt ein neues Leben, mitten schon jetzt. Ich bin's, der dich aus dieser Gefangenschaft der Sünde befreit. Gib mich komplett her dafür und ich bringe dich zurück in Gottes gute Nähe. Nicht nur ein bisschen, nicht nur geschwind oder teilweise, sondern ganz. Bald ist Karfreitag und Ostern. Und so zeigt Jesus schon im Vorfeld zu Ostern, zeigt er schon davor, hey, wer bin ich und was werde ich tun? Was bedeutet das, was ich an Karfreitag und an Ostersonntag tun werde? Das ist der Grund dafür. Mit Jesus beginnt was Neues. Er ist der Weg zu Gott und vielleicht bringt dich das an diesen Punkt in deiner Suche, in deinem Weg mit ihm zu sagen, boah, ich kämpfe, ich hänge an diesem Anspruch, den er hat. Ist wirklich er der einzige Weg, Jesus? Irgendwie, ich kämpfe da damit, das ist schwer greifbar, es ist eine wilde Nummer. Jesus, weißt du überhaupt, wie viele Religionen es gibt und du sagst, ich bin es und Punkt. Vielleicht ist das ein Punkt, an dem du mit ihm kämpfst und sagst, boah, das anzunehmen, das anzuerkennen, ich finde es so schwer. Bitte helf mir, das zu erleben, dass du echt bist. Vielleicht bringt diese Tatsache dich einfach neu ins Staunen und du sagst, boah, wie cool, dass es Ostern wird, dass wir uns zurückerinnern, was du getan hast, dass du wirklich der Weg bist und dass du das hast dich alles kosten lassen. Dein eigenes Leben. Vielleicht bringt es dich in die Dankbarkeit zu diesem dir längst vertrauten Bezug zu Jesus. Der verfluchten Feigenbaum, es ist nicht mehr der Tempel, der uns zu Gott führt, es ist er selber. Vielleicht bringt es dich an den Punkt, dass du für jemanden betest, dass du sagst, boah, ich wünsche mir, dass die Person das für sich erlebt, wie auch für sie durch Jesus was Neues beginnt und sie erlebt, dass er Teil, der Weg ist, um wieder ein Teil von Gottes Familie zu werden. Was es auch immer ist, ich möchte dich einladen, in der Stille mit ihm zu reden, ihm zu sagen, was dich von dem Gehörten beschäftigt, zu ihm zu kommen, sagen, Jesus, hier bin ich, mit meinem Staunen, mit meinen Fragen, mit meinem Danken, mit meinem Ringen, mit meinem Bitten für andere. Lade dich ein, in der Stille ihm zu begegnen. Jesus, du hörst uns, was wir in der Stille zu dir gesagt haben. An Staunen, an Dankbarkeit, an Fragen, an Kämpfen, an Bitten. Und es zu sehen, hey, wie du die Welt auf den Kopf gestellt hast. Im wahrsten Sinn des Wortes die Zeitenwende willst. Dass Menschen über dich wieder ein Teil von Gottes Familie werden können. Dass du diesen Weg zum Kreuz gehst und damit alles über den Haufen schmeißt und uns heimkommen lässt im Vertrauen auf dich zum Vater. Das ist ein Geschenk, das ist Gnade, das ist weit mehr als all das, was wir hätten erhoffen und verlangen können. Und so bitte ich dich darum, dass du uns hilfst, auch Ostern, das 2 Wochen schon ist, dass wir das erleben, wie du uns darauf vorbereitest und dieses vielleicht ganz vertraute Fest nochmal ganz neu, nochmal ganz anders erleben und dieses Staunen zurückbringst, Dankbarkeit zurückbringst, auf diesem Weg mit und zu dir einen Schritt weiter führst. Und wird dich erleben als derjenige, mit dem was Neues begonnen hat. Danke dir. Amen.